Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Kulturjournalist Tobi Müller. Hallo, Herr Müller.
Hallo, guten Tag, Frau Schäfer.
Freue mich, dass Sie hier sind und freue mich, dass Sie uns zuhören. Und wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der russische Oppositionelle Nawalny das erste Mal wieder etwas gepostet hat auf Instagram. Ein Foto von sich, seiner Frau, seinen Kindern. Herr Müller, das macht einen froh, oder? Er kann wieder selbstständig atmen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Foto gerade auch, wie Sie, vor 2 Minuten erst gesehen, tatsächlich auf dem Handy der Redakteurin hier. Und er war der Einzige ohne Maske, glaube ich, auf dem Foto. Alle anderen hatten eine Maske auf. Das macht einen froh. Auf der anderen Seite sind es auch quasi tägliche Erinnerungen daran, wie gestern auch nach dem Videogipfel EU und China, dass die EU eine neue Rolle finden muss in geopolitischen Handels- und auch anderen Streiten, schon fast Kriegen eigentlich, von denen man spricht. Und das ist nur eine weitere Erinnerung daran, dass es nicht so einfach sein wird, diese Rolle, diese Verantwortung von sich zu weisen, wie man das gerade in Deutschland aus guten Gründen lange getan hat. Da bricht ein neues Zeitalter an.
In der Tat, es werden neue Wege gesucht. Und ein großes Thema dieses Tages ist natürlich auch Lesbos und das Flüchtlingslager Moria, das abgebrannt ist. Und die Frage, wie es da jetzt weitergeht, auch da braucht es neue Wege. Darüber sprechen wir gleich. Langsam läuft sie an, die Hilfe auf Lesbos. Die Geflüchteten bekommen Zelte, Feldbetten, Schlafsäcke. Die Bundeskanzlerin verspricht erstens Aufbauhilfe und
zweitens geht es darum, dass wir dann natürlich ein Aufnahmezentrum bauen, das den Standards entspricht. Deutschland fühlt hier auch eine Verantwortung und deshalb werden wir auch überlegen, aber da geht es auch um die Frage, welchen Personenkreis, wer ist besonders bedürftig, können wir noch zusätzlich aufnehmen, und all das muss in ein Paket gepackt werden. Es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt nur über eine Zahl zu sprechen.
Das hat also Angela Merkel gestern gesagt, und heute ist der sogenannte Seehofer-Merkel-Plan jetzt publik geworden. 1500 Migranten sollen aufgenommen werden, aber nicht direkt von der Insel Lesbos, sondern aus dem Lager Moria, sondern aus anderen Gebieten Griechenlands, Menschen, die Asylverfahren schon durchlaufen haben. Eine gute Idee, Herr Müller?
Ja, jede Aufnahme ist erstmal eine gute Idee, um Griechenland zu entlasten. Ein Land, das natürlich auch sehr leidet unter dem Deal, den man mit der Türkei gemacht hat 2016. Diesen sogenannten Flüchtlingsdeal, wo die Türkei insbesondere auch als Safe Country, als sicherer Drittstaat eingestuft wurde. Und so weiter. Dieser Druckhebel ist natürlich nach wie vor da. Ich finde es aber von meinem kleinen Schreibtisch aus einem Berliner Bezirk, ehrlich gesagt, zunehmend schwierig, dazu täglich neue Meinungen zu haben. So funktionieren ja gerade auch ein bisschen soziale Medien, so funktionieren auch viele PolitikerInnen, dass jetzt gerade gefordert wird, was da an einem auf den anderen Tag zu geschehen habe. Ich glaube, das Problem ist viel älter. Man hat ihm schon eine Weile zusehen können. Man kann sagen, man hat ihm seit 50 Jahren zusehen können, seit der Genfer Flüchtlingskommission oder eben auch seit 2016, seit dem Deal. Also die Probleme sind deutlich älter, als was jetzt passiert ist, was natürlich furchtbar ist auf Lesbos.
Seit der Genfer Flüchtlingskonvention, meinen Sie. Wenn jetzt wir diesen Streit aber nochmal zwischen Union und SPD betrachten. Die SPD hat ja die ganze Zeit gesagt, Deutschland müsste mehr Flüchtlinge aufnehmen. Natürlich auch, Sie sagen, die Situation ist schon älter, aber dennoch sind ja gerade diese Bilder der Flüchtlinge, der Geflüchteten, die eben unter menschenunwürdigen Bedingungen da im Moment ihr Leben fristen, sehr berührend. Und insofern ist eben unmittelbares Handeln gefragt. Und da sagt die SPD, wir brauchen Zahlen. Wir können nicht zugucken, dass diese Not jetzt erstmal dort nicht gelindert wird.
Ja, aber das sagt mir alle paar Wochen, was diese Bilder betrifft. Also es gab im Frühjahr, gab es ja diese Empörung quasi auch schon mit der recht erfolgreichen Kampagne Hashtag Leave No One Behind, was dann wieder ein bisschen abgeebbt war über den Sommer. Und die Probleme sind wirklich schon ziemlich alt. Ne? Also es ist, hat zum Beispiel auch mit einem Machtwechsel in Griechenland zu tun, von der linken Syriza zu den irgendwie konservativeren Christdemokraten, die diese Lager von offenen Lagern zu geschlossenen Lagern umgebaut haben. Das, wenn man zuhört, hat, glaube ich, auch Frau Merkel gemeint, nach unseren Standards. Wir bauen Lager nach unseren Standards. Das waren keine europäischen Standards. Das waren geschlossene Lager mit Charakteristiken von Gefängnissen eigentlich. Das ist eine Entwicklung, die kann man politisch angucken. Und wiefern quasi die Kernländer der EU, eben auch Deutschland, dieses Problem an die Grenze verlagern mit dem Flüchtlingsdeal und damit eben auch die Genfer Flüchtlingskonvention ein Stück weit ausheben. Also da wird unterschieden, wer ist ein rechtmäßiger Flüchtling und wer eben nicht. Das entspricht schon mal nicht der Genfer Konvention, die Türkei übrigens auch nur unter Vorbehalt unterzeichnet hatte. Das sind wirklich Dinge, die man natürlich gesamteuropäisch lösen muss und nicht alle paar Monate oder Wochen sagen kann, oh, ganz schlimm, was da passiert. Weil das dauert schon, man kennt es, die Bilder sind immer quasi wieder neu.
Aber jetzt nochmal konkret auf die konkrete Situation geblickt. Jetzt sagen die Griechen, wir möchten eigentlich keinen einzigen Geflüchteten aus Lesbos jetzt sozusagen ins restliche Europa schicken, sondern wir möchten, dass die jetzt alle dort bleiben. Aber wenn ihr zum Beispiel, ihr Deutschen, uns helfen wollt, sind wir froh, wenn ihr solche übernehmt, die eben schon das Asylverfahren durchlaufen haben.
Das kommt jetzt auf den Blickwinkel drauf an. Aus griechischer Perspektive kann ich das verstehen, dass man erstmal sagt, ihr könnt jetzt quasi nicht unsere Praxis, die wir hier in den Lagern etabliert haben, obwohl ich die für unmenschlich halte, quasi aushebeln mit einer Politik von anderswo. Es muss quasi diese Unterscheidung schon gegeben haben. Aber wie gesagt, diese Unterscheidung in diesen geschlossenen Lagern, dieses Aussieben entspricht nicht der Genfer Flüchtlingskonvention. Und man muss sich einfach entscheiden, will man an diesem Vertrag festhalten, ja oder nein. Und wenn man daran festhalten will, muss man das ganze System ändern, dieser zum Teil auch in fast privat wirtschaftlicher Hand befindlichen Lagern, die eben zu Gefängnissen umgebaut werden. Und da ist der allergrößte Handlungsbedarf, dass sich das nicht alle paar Wochen wiederholt und wir dann auch quasi, weil wir alle am Ticker sitzen oder eben an sozialen Medien das Gefühl haben, oh mein Gott, was passiert denn hier? Es ist vor ein paar Wochen zum letzten Mal passiert, vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren, ständig.
Der Zentralrat der Juden feiert heute sein 70-jähriges Bestehen. Der hat rund 100.000 Mitglieder, ist die Dachorganisation der jüdischen Gemeinden und Landesverbände in Deutschland, vertritt die politischen und die gesellschaftlichen Interessen dieser Gemeinden. Der Festakt wurde heute in Berlin gefeiert und es ist natürlich ein Tag, an dem auch über Antisemitismus in Deutschland nachgedacht wird. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sagt, angesprochen auf das Attentat auf die Synagoge in Halle, dass das ein massiver Rückschlag gewesen sei, aber...
Wir wissen seit Jahren, seit Jahrzehnten, dass es etwa 20% der deutschen Bevölkerung gibt, die Vorurteile gegen Juden haben. Auf der anderen Seite haben 80% offensichtlich keine Vorurteile gegen Juden.
Tobi Müller, mein Gast hier, Kulturjournalist, Sie lächeln.
Ja, davon kann man einiges lernen von Herrn Schuster, was auch der Umgang der Mehrheitsgesellschaft mit der Rechten, mit der AfD angeht. Ne? Man kann sagen, 14%, 20% wären die AfD, 80 oder 85%, aber eben auch nicht. Aha. Ich meine, trotz aller Gefahr, die vom rechten Rand aus ausgeht und von den Antisemiten sowieso, muss man sich das immer wieder in Erinnerung rufen, wie die Verhältnisse dann aber tatsächlich sind und wie man das politisch auch einsetzen kann.
Aber genau das wäre meine Frage gewesen. Können man sich jetzt freuen, dass es nur 20% sind oder ist das eigentlich kein Anlass zur Freude?
Naja, freuen, warum man sich immer wieder freut des Lebens, ist eine alte Frage, die der Barock insbesondere immer wieder gestellt hat. Ist natürlich zynisch, wissen, das nach Halle zu sagen.
Sie wissen, was ich meine.
Also ja,
ich
nicht
meine,
ganz.
80% der Deutschen sind nicht antisemitisch, 20% der Deutschen sind eher antisemitisch eingestellt. Daher, ich meine, gut, vielleicht ist das Wort Freude hier fehl am Platz, aber was bedeuten diese Zahlen? Also es bedeutet bestimmt nicht, dass wir uns zurücklehnen können.
Nein, auf gar keinen Fall. Das wollte ich auch sagen. Also gerade nicht nach den sich doch mehrenden Übergriffen und auch Attentaten, was sind terroristische Anschläge, tatsächlich auch vor antisemitischem Hintergrund, das ist ja klar. Ich glaube, was wir lernen können im Nachgang, schon wieder rede ich jetzt von Lernen, ein bisschen schulmeisterlich, entschulden Sie bitte, ist, wie komplex das Phänomen Antisemitismus ist. Ja, also mein Eindruck war ja gerade als Nichtdeutscher in Deutschland, dachte ich oft, dass Antisemitismus, der Vorwurf wird auch sehr, sehr schnell quasi politisch instrumentalisiert, ne? Also um den jeweiligen Gegner zu diskreditieren. Und damit hat man quasi den Antisemitismus im jeweiligen eigenen Milieu gerne ausgeblendet. Mittlerweile wissen wir ja, natürlich gibt es Antisemitismus in klassischen Rechten, quasi weißen deutschen Kreisen. Es gibt sie aber auch in der muslimischen Community. Darüber haben Linke sehr lange nicht reden wollen. Und es gibt ihn eben auch in den linken Kreisen selber. Das ist im angelsächsischen Raum ein bisschen ein größeres Phänomen als in Deutschland. Aber es schwappt aber auch über die BDS, also Boykotte, Desinvestitionen, Sanktionen. Eine besonders in England kräftige Bewegung, die im Kulturbereich viele Boykotte durchsetzen wollte gegen KünstlerInnen aus Israel und dann im zweiten Schritt auch wieder dazu kommen, dass Kritik am Staat Israel jetzt nicht zwangsläufig und reflexhaft Antisemitismus zu sein habe. Das sind ja alles Diskussionen, die sehr stark werden geworden sind in den letzten Jahren. Und ich erhoffe mir zumindest davon, dass man da klarer blickt auf das Phänomen, jetzt weniger nur quasi seine eigenen politischen oder eben lebensanschaulichen, weltanschaulichen Interessen damit verbindet.
Okay, also wenn wir jetzt zum Beispiel ein paar Worte der AfD betrachten, zum Beispiel das Wort von der sogenannten notwendigen Wende der Erinnerungskultur um 180 Grad oder das Wort vom Mahnmal der Schande, kann man dann sozusagen sagen, ja, das ist die AfD, das haben wir da gehört, aber wir müssen gleichzeitig auch in die anderen Gebiete der Gesellschaft blicken. Sie sagen also, die Linke zum Beispiel muss sich selber fragen, wo sie antisemitisch ist?
Auf jeden Fall. Ich glaube, Antisemitismus, ich bin jetzt kein Antisemitismusforscher, aber das ist ja auch was hochgradig Irrationales immer wieder. Und da kann man, das kann man nicht quasi mit politischer Rollenverteilung lösend oder zuschreiben. Dazu ist es zu komplex, dazu wird es auch immer wieder zu gefährlich und zu groß und entwickelt eigene Dynamik, die natürlich mit Ängsten und mit irrationalen Faktoren zu tun haben. Und das quasi nur politisch zu erklären, greift zu kurz. Mahnmal der Schande, Björn Höcke und so weiter, ist ja auch dementsprechend angegriffen worden und, glaube ich, hat mit dazu geführt, dass der sogenannte rechte Flügel der AfD ja quasi auch daran, also man arbeitet daran, ihn auszuheben, da wird beobachtet und so weiter. Das sind ja, das deutsche Recht scheint da schon ein Stück weit zu greifen. Der Verfassungsschutz ist da auch dran, die Öffentlichkeit ist sensibilisiert. Ich sage nicht, dass es alles total gelöst ist, aber mir scheint die Sensibilität dahingehend sehr hoch zu sein in Deutschland bei diesen 80-85%.
Was natürlich sehr schön wäre, wäre, wenn wir über ganz positive Dinge, die das Judentum betreffen, sprechen könnten. Ja. Zum Beispiel über Traditionen, über Feiern, über Bräuche. Das ist ja gar nicht so sehr im Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft, was es denn da für zum Beispiel jüdische Bräuche gibt.
Die Bräuche zum einen, zum anderen sind es auch, da wo ich jetzt eher herkomme, natürlich in den Künsten einfach gewisse Stränge. Manche wurden gekappt und einholbar mit der Shoah, andere wurden wieder aufgenommen. Ich denke an das deutsche Chanson, an das Kabarett, ich denke an die Komödientradition im deutschen Film, ich denke an den Expressionismus, also quasi die erste moderne Welle in vielen Künsten, die natürlich zum Teil auch wieder aufgenommen werden, wo viele, glaube ich, vergessen haben, wie prägend dafür quasi die jüdische Erfahrung oder ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber auf jeden Fall sehr viele deutsch-jüdische KünstlerInnen gewesen sind und eigentlich immer noch sind. Man sieht immer noch die Ausläufer davon, was sie vor 80 Jahren geschaffen haben.
Wir besprechen die Themen des Tages. Ein Thema ist die Tatsache, dass immer mehr Menschen wegen Depression und anderer Belastungsstörungen nicht zur Arbeit gehen. Die Zahl der Krankheitstage aufgrund von psychischen Problemen steigt. Das hat die DRK herausgefunden. Sie hat im vergangenen Jahr diese Zahl sogar einen neuen Höchststand erreicht. Herr Müller, was denken Sie, was beobachten Sie? Ist das Anlass zur Beunruhigung?
Da werden wir gleich drüber sprechen. Die einen würden wahrscheinlich sagen, ich würde auch eher in die Richtung tendieren. It's all about the testing. Quasi wie bei Corona auch. Wir haben ein anderes Augenmerk drauf, eine andere Sensibilisierung für psychische Erkrankungen im Alltag. Es gibt auch deutlich weniger Tabus darüber zu sprechen, habe ich das Gefühl. Gerade auch bei jungen Leuten, obwohl die in der Studie, die gleich vorgestellt werden wird von der Kollegin, eigentlich keine Rolle spielen. Aber da ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied, auch zu meiner Jugend übrigens. Also ich kenne fast niemanden in meiner Jugend jetzt vor rund 30, 40 Jahren oder so, der öffentlich oder in einem großen Kreis über psychische Probleme gesprochen hätte. Das ist heute anders.
Das ist also die alte Frage. Warum kommt so eine Zahl zustande? Weil es mehr diagnostiziert wird oder weil es tatsächlich mehr depressive Episoden im Leben der Menschen gibt? Tatsächlich haben wir eine dritte Person hier am Tisch stehen. Das ist Silke Henning aus der Redaktion, die sich die Studie der DRK genau angeguckt hat. Frau Henning, wie ist das? Ist es richtig, was Tobi Müller jetzt insinuiert hat, dass das eben tatsächlich daher womöglich kommt, dass mehr diagnostiziert wird, die Depression?
Es ist natürlich schon ein bisschen die Gretchenfrage, auf die sich auch noch keine abschließende Wahrheit antworten lässt. Also dieser neue Psychoreport, über den wir jetzt sprechen, der setzt ja eine Untersuchung fort, die 1997 begann. Da war dann der gesellschaftliche Umgang mit psychischen Erkrankungen sicher noch ein anderer. Die Gesellschaft ist heute stärker sensibilisiert, auch Ärzte und Krankenkassen im Übrigen. Ja, also als Diagnose stand vor 20 Jahren dann noch vielleicht eher so ein Symptom auf der Krankmeldung, ja, chronische Magenschmerzen oder Rückenprobleme. Und dieser statistische Anstieg, der hat eben sicher auch damit zu tun, ja, dass man es heute klar benennt. Aber ob das die alleinige Erklärung ist, ist umstritten. Man hat zum Beispiel schon vor einigen Jahren festgestellt, dass ständige Jobtelefonate im Privatleben und überhaupt berufliche Erreichbarkeit in der Freizeit, dass das mit einem Anstieg von Depressionen in Zusammenhang steht. Und da diese gegenüber der Freizeit unabgegrenzten Formen der Berufstätigkeit zunehmen, muss man eigentlich annehmen, steigt tatsächlich auch die Zahl der psychischen Erkrankungen.
Wie wird denn eigentlich Depression definiert?
Ja, also Depression ist im Grunde genommen heute, also aufgrund der Krankmeldungen, wird es in zwei Gruppen eingeteilt. Da ist zum einen die häufigste Diagnose eine depressive Episode. Das ist dann gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit, Müdigkeit über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen. Das sind die Kernsymptome. Dazu müssen dann noch weitere hinzukommen. Konzentrations- oder Schlafstörungen, etwa Selbsttötungsgedanken, damit dann ein Arzt diese Diagnose depressive Episode stellen kann. Bei rund 80% der Betroffenen wiederholt sich das dann aber im Laufe ihres Lebens. Das heißt, es handelt sich dann um eine wiederkehrende Depression, die dann oft auch an Schwere zunimmt.
Mhm. Herr Müller, Sie haben eben an die Teens und Twents sozusagen erinnert. Haben Sie jetzt aktuell Beobachtungen gemacht, vielleicht im Bekanntenkreis, wo Sie gesagt haben, gerade auch in der Corona-Zeit sind junge Menschen betroffen gewesen von Depressionen?
Nein, ich habe schon Stimmungsschwankungen erlebt. Von Depressionen würde ich jetzt nicht sprechen. Ich bin auch kein Arzt. Ich finde es auch immer schwierig, diese Laiendiagnose dann quasi zu stellen. Was ist eine Verstimmung? Was ist eine ausgewachsene Depression? Was ist einfach eine Melancholie? Aber natürlich hatten Jugendliche genauso zu kämpfen wie wir auch mit der großen Unsicherheit im Frühjahr. Ich glaube aber, dass es einfach schon eine Weile ganz viele popkulturelle Role Models gibt, gerade für Teenager, im sogenannten Cloud Rap, also die alles dominierende Musikform für Teenager mit diesem Autotune-Effekt und so und mit den ganz schnellen Hi-Hats. Immer das spielt es eine Riesenrolle. Also da geht es ständig um Suizid und All My Friends Are Dead heißt ein berühmter Track und so weiter. Das wird ständig thematisiert. Greta Thunberg, Billie Eilish, die zwei, finde ich, einflussreichsten Frauen unter 20 der letzten paar Jahre, sprechen beide relativ offen über Autismus, über depressive Episoden bei Billie Eilish und so weiter. Das ist eigentlich offen da. Also das ist, einerseits wird das zum Teil schon fast gefeiert, von wegen, ich habe hier, I have a knack, ich habe einen Schaden. Auf der anderen Seite wird ganz selbstverständlich auch mit diesen jungen Frauen damit umgegangen, wo es man ja auch sieht, die lächeln ganz selten. Das sind nicht Teenies, die ständig in jede Kameras lächeln, die sehen relativ ernst aus und haben ihren Claim zu machen. Und das halte ich für eine erstmal sehr positive Wendung, das tatsächlich öffentlich anzusprechen.
Frau Henning, haben wir denn schon Daten für 2020?
Also die sind natürlich nicht so ausdifferenziert wie jetzt für 2019. Da wird dann eben genau auch differenziert zwischen unterschiedlichen psychischen Erkrankungen, von denen eben die Depression die überwiegende Gruppe, die größte Gruppe stellt. Und da sind übrigens jetzt mal so als Kontrapunkt zu den Jugendlichen, es handelt sich um eine Studie, die ausschließlich auf der Basis von Daten erwerbstätiger Versicherter erhoben wurde. Aber da lässt sich zum Beispiel feststellen, dass an der Spitze aller Erkrankten Frauen über 60 liegen. Das ist die absolut größte Gruppe. Und überhaupt, je älter die Menschen werden, umso länger fallen sie dann wegen solcher Erkrankungen auch aus. Ja, also es gibt für dieses Jahr, gibt es, sagen wir mal, schon mal so einen Halbjahresreport, der wie gesagt noch nicht so differenziert ist. Aus dem geht hervor, dass der Krankenstand insgesamt, vielleicht auch nochmal ganz interessant, gegenüber dem Halbjahr, dem ersten Halbjahr 2019 eigentlich unverändert geblieben ist. Und was die psychischen Erkrankungen angeht, da liegen die wiederum an dritter Stelle, wie auch im Vorjahr schon. Und bei 16,7%, das ist 1% mehr als im Vorjahr. Also es ist ein Anstieg, aber er ist jetzt nicht exorbitant. Allerdings ist es natürlich schon gesellschaftlich signifikant, zumal wenn man bedenkt, dass psychische Erkrankungen natürlich auch besonders langwierig sind.
Vielen Dank für all diese Zusammenstellung der Informationen an Silke Hennig. Und heute erscheint bei Rowohlt das neue Buch von Boto Strauß. Tobi Müller, mein Gast, Kulturjournalist. Sind Sie ein Fan von Boto Strauß?
Nein.
Klare Antwort. Das neue Buch heißt Die Expedition zu den Wächtern und Sprengmeistern, kritische Prosa. Das ist ein Band, in dem Strauß sein essayistisches Werk neu geordnet hat, überarbeitet hat, Gedankensplitter. sind da zusammengetragen. Und einen Text hat er auch neu hinzugefügt. Wir denken zurück, Herr Müller, an das Jahr 1993. Das war das Jahr, in dem Boto Strauß diesen Essay Anschwellender Boxgesang veröffentlicht hat im Spiegel, der danach viel gelesen, viel diskutiert wurde. Warum? Weil sich da ein Intellektueller, nämlich Boto Strauß, sozusagen aus der Mitte des Kulturbürgertums nach rechts gestellt hat. Was tut er jetzt in diesem neuen Buch, besonders mit dem letzten Essay? Lassen Sie uns das mal ein bisschen genauer angucken. Er schreibt in der Überschrift über die Rückkehr der Religion, über das digitale Ungeheuer, die politische Korrektheit und das große Vergessen. Das sind also seine Themen. Nehmen wir uns mal den Gedanken zum digitalen Ungeheuer, dachte ich mir. Da schreibt er, man solle sich bikulturell verhalten, an der Bücherwand entlang gehen, bereit ein Buch herauszugreifen, das man nicht gesucht hat, und dann wenig später leicht gekrümmt vor dem Bildschirm zu sitzen, bereit, schreibt er, Zitat, eine aktuelle, ganz unverzichtbare Information aus dem Universum des Überflüssigen herauszufischen. Das klingt doch eigentlich nach einem ganz pragmatischen Tipp, wie man in dieser Zeit leben kann.
Ach, das klingt vor allem nach sehr viel Zeit und sehr wenig Druck, sein Leben zu finanzieren. Da reichen die Tantiemen der Stücke oder der Bücher offenbar aus, um in der Uckermark fern von jeder Realität sich so verhalten zu können. Wunderschön, ich mache das auch sehr gerne, wenn ich mal 2-3 Tage Zeit habe und mir das aber auch bezahlt wird, im Bücherregal entlang zu streifen, tatsächlich wahl- oder fast ziellos etwas rauszupicken, gucken, was man damit machen kann. Das ist eine wunderschöne, eher künstlerische Tätigkeit, die er da beschreibt, die für ihn stimmen mag, die auch immer wieder zu interessanten Resultaten führt, wie er Dinge miteinander verknüpft. Wir haben es gehört, was da alles drin Platz hat, ist natürlich auch total vermessen, was da alles drin Platz haben soll. Aber dieser Flaneur, ne, der quasi durch die eigene Bildungslandschaft wandert und dann was rauspickt, das ist ein Bild aus einem anderen Jahrhundert, ein sehr schönes, aber ein nicht sehr realistisches.
Nicht sehr realistisch, sagen Sie. Wir haben mit Jürgen Kaube gesprochen, dem Herausgeber der FAZ, und der sagt, Boto Strauß würde immer eine Tür aufmachen und sie dann gleich wieder zumachen, und das sei nicht sozusagen statthaft. Ist das das, was Sie ihm auch vorwerfen? Da hat zu viel Platz, er macht nichts wirklich fertig, nichts wirklich richtig?
Ja, gegen assoziatives Denken habe ich als künstlerische Strategie gar nichts. Ich würde sogar sagen, auch journalistisch hat das seinen Reiz, Dinge miteinander zu verbinden, die nicht alle sofort miteinander verbinden. Und das kann Boto Strauß sehr gut. Ich glaube aber schon, dass die politische Stoßrichtung mehr als klar ist. Ich glaube nicht, dass er da viele Türen zumacht. Das ist, glaube ich, Wunschdenken von Herrn Kaube.
Also die politische Stoßrichtung nach rechts, meinen Sie?
Ja, also soll ich ein paar Sachen vorlesen?
Bitte gerne.
Es geht ja da auch um politische Korrektheit unter anderem, und da schreibt er auch, die Gesinnungsminoritäten wollen der Majorität Wächter sein, sie Mores lehren. Das ist nun wirklich ein Allgemeinplatz der älteren Rechten, die davon ausgeht, dass jetzt eine Minderheit über die Mehrheit herrschen wird, in völliger Unkenntnis darum, dass eine Demokratie natürlich daraus besteht, dass auch Minderheiten zur Sprache kommen, dass man auch die Stimmen von Minderheiten achtet. Genau, da sind wir schon, achten und ächten, das ist ein schmaler Grat. Und vor allen Dingen verkennt das völlig, dass die eigene Position von Boto Strauß als natürlich Parade-Intellektuellen, sehr scharfer Schreiber, auch gegen das eigene Milieu, es war sehr spannend darin, gerade auch als Essayist, ihn da immer wieder zu lesen, natürlich nie einer Mehrheit angehört hat. Das war immer eine Elite, und dieses quasi Elitendasein wird, außer vielleicht bei der FAZ, bei Jürgen Kaube, der eigentlich Promotion verlangt von seinen Redakteuren und sie sonst irgendwie zum Innendienst irgendwie verdammt, ist das ja nicht mehr so richtig vorhanden. Das heißt, was eigentlich diese Elite ausmacht, die immer über eine Mehrheit entschieden hat und nicht die Mehrheit war, das kommt jetzt gerade ins Rutschen. Und da positioniert sich Boto Strauß schlicht und einfach falsch. Ich meine, das ist die Autoren, die er vertritt, Karl Schmidt und so weiter, Ernst Jünger und die ganzen konservativen Intellektuellen, die er zu Recht auch immer wieder in die Waagschale wirft, sind höchst elitäre Denker. Das war er ständig selber immer auch. Das ist wie quasi dem Bücherregal entlang wandern und ab und zu mal ein schönes Buch rausnehmen und sich dann was Schönes überlegen. Das sind einfach brutal privilegierte elitäre Lebensmodelle, die nie für eine Mehrheit gestanden haben. Und jetzt quasi sich als Mehrheit zu inszenieren, spät und zu sagen, man wird von einer Minorität bedroht, das ist für mich gleich doppelt falsch demokratisch. Da hat jemand von quasi den Wandel der Demokratie, dem pluralistischen Diskurs, sehr wenig verstanden.
Ich weiß nicht, ob er das wirklich so meint, aber lassen Sie uns Jürgen Kaube noch mal zu Wort kommen lassen. Der hat gesagt, Boto Strauß, muss man immer mitdenken, wende sich an seinesgleichen.
Er spricht im Grunde genommen, wenn er sagt, der Schriftsteller ist für die Erinnerung da, es gibt einen verspürbaren Mangel an Passion in unserem Leben, dann meint er ja die Schriftsteller selbst und die Intellektuellen. Das ist ja eine Rede, die sich jetzt nicht an alle richtet, im Grunde genommen, ja, sondern das ist ein Leiden daran, dass die Kunst selbst sich ein bisschen ja zurückgezogen hat als primäre Instanz. Vor 40 Jahren oder 50 Jahren waren alle Philosophen mit großen ästhetischen Theorien unterwegs. Adorno, Heidegger, wo sie hinschauten, Derrida. Kunst spielte eine absolut zentrale Rolle als Schlüssel zum Ganzen. Und diese Zeit ist in gewisser Weise vorbei und Bodo Strauß führt Klage darüber und sagt, die Künstler selbst haben das irgendwie aus den Augen verloren, die Bedeutung ihres Metiers.
Ja, das kann man doch so sehen.
Naja, also Bodo Strauß beklagt immer wieder sehr laut das Ende der deutschen Geistesgeschichte. Der letzte Deutsche hieß ein Text, Glosse wurde dann irgendwann gesagt, von 2015. Der Boxgesang hat ja auch beklagt, dass es diese Abwehrkräfte nicht gibt, die eigenen Werte auch mit Blut zu verteidigen, um das mal so zu paraphrasieren. Und das hat einfach nichts mit Migration zu tun. Das ist, halte ich einfach für einen Denkfehler. Also der Status der Geisteswissenschaften und der Künste hat mit ganz vielem zu tun, mit dem Umbau des europäischen Hochschulraumes, also mit Bologna auf Effizient und Veränderung, wie Forschung finanziert wird. Zum anderen, das hat natürlich sehr viel zu tun mit Digitalisierung in unserem Leben. Das sind Plattenverschiebungen enormen Ausmaßes. Das ist quasi eine politische Lesart dieser Veränderungen. Und das quasi, wie er es immer wieder tut, tatsächlich auf Völkerwanderung, Migration, der letzte Deutsche, das ist einfach Geraune. Dass irgendwie gefährlich wird, mittlerweile zu reduzieren, halte ich ehrlich gesagt für sehr problematisch. Da würde ich mir tatsächlich mehr Politik wünschen und gucken, warum ist das so? Weil die Diagnose ist richtig. Die Künste und die Geisteswissenschaften spielen eine sehr viel kleinere Rolle als früher. Die Frage ist, A, ist das schlimm? B, warum ist das überhaupt so gekommen? Er setzt an der Stelle dann quasi immer das Nichtdeutsche, die Migration. Und das halte ich heute, also fast 30 Jahre nach dem Boxgesang, einfach für eine unhaltbare, weil falsche und zweitens gefährliche Behauptung.
Haben Sie das jetzt in dem Text, in dem neuen Buch auch gelesen, dass er da die Migration dagegen setzt? Habe ich jetzt nicht gelesen, aber vielleicht ist es mir entgangen. Also ich würde denken, eben, wie Sie sagen, die Diagnose ist erstmal richtig, die Künstler, die Intellektuellen sind relativ stumm, man kann sich darüber wundern.
Naja, stumm, also machen Sie eine Zeitung auf oder das eigene Haus, wo wir hier arbeiten, die kommen ständig, ich weiß jetzt nicht, wer da genau mundtot gemacht werden soll, es gibt die öffentlichen Intellektuellen immer noch.
Nein, dass jemand mundtot gemacht werden soll, habe ich auch nicht gemeint.
Aber ja, aber die Intellektuellen sind doch da.
Denken Sie, dass die Stimmen, die eben wie früher Derrida oder andere Philosophen, die sich eingemischt haben, dass wir die heute auch so haben?
Darüber können wir reden, ob wir jetzt an Richard David Precht oder an rechten quasi Intellektuellen einen neuen Derrida haben. Das ist richtig, aber da muss man einfach andere Plattenverschiebungen angucken und das quasi nicht nur beklagen als eigenen Bedeutungsverlust, sondern zu gucken, was ist da eigentlich passiert und wo waren wir Teil dieser Verschiebung? Wenn es um Hochschulräume geht, wenn es um Weitergabe von Wissen ging, war das überhaupt eine Welt, die wir uns zurückwünschen, wo wenige quasi Starphilosophen sagen, wohin es dann wirklich geht, was dann Legionen von Leuten nachbeten und so quasi in die Medien reinbringen, zum Teil ungefiltert, obwohl das waren jetzt kompliziertere Prozesse, als ich das beschreibe, ja, aber man muss auch immer gucken, was sind die Gründe, warum das, was man beklagt, nicht mehr hier sind. Und das vermisse ich bei Strauß.
Deutschlandfunk Kultur und Tobi Müller hier im Studio, Kulturjournalist und nicht so sehr Fußballfan, oder?
Ich gucke gern, aber ich habe keine Ahnung.
Sie haben keine Ahnung, aber Sie gucken gern. Ich gucke ehrlich gesagt gar nicht so gern. Okay. Aber natürlich ist das Thema Fußball immer wieder wichtig. Heute um 16 Uhr beraten die Chefs der Staatskanzleien über die Rückkehr der Fans in die Stadien. Das ist natürlich die Frage, wann kann das stattfinden? Wie kann es genau stattfinden? Der Fußball hat ja schon erste Fakten geschaffen. Zum Beispiel, ich glaube, in Schleswig-Holstein haben schon wieder Zuschauer in den Stadien gesessen. Wenn natürlich entsprechende Hygienekonzepte dann eingehalten werden, kann das ja auch okay sein, oder was denken Sie?
Ja. Aus Kulturperspektive ist es natürlich ein bisschen ätzend, wenn man extreme Hygienebestimmungen einhalten muss. Das ist ein Fünftel der Leute in einem großen Theaterhaus, die da zugelassen sind. Man kommt raus und alles feiert. Drinnen wie draußen auch im Fußball. Aber das hat vielleicht auch einfach mit den einzelnen Feldern zu tun. Fußball handelt von der Disziplinlosigkeit bei den Fans zumindest, bei einer Überschreitung. Die Kultur ist halt einfach tatsächlich sehr viel gesitteter. Dann denkt man, da kann man es vielleicht auch viel besser einhalten. Sonst muss man aufpassen mit dem Größenvergleich, was viele Leute nicht wissen. Es es gehen in Deutschland mehr Menschen in alle möglichen Formen von Theater als in Fußballstadien. Die Zahl ist erheblich höher. Also da muss man sehr aufpassen mit den Größenverhältnissen. Ich glaube aber auch, dass diese Frage nicht nur zwischen den einzelnen gesellschaftlichen Bereichen ausgespielt werden wird, sondern quasi auch zu Binnendifferenzierungen führt. Gerade in der Kultur soll man jetzt auch Clubs unterstützen, die nicht mehr aufmachen können, oder weiterhin Opernhäuser, die um ein Vielfaches irgendwie teurer sind. Das sind Fragen, die man sich in Zukunft stellen muss. Und diese Verteilungskämpfe werden sehr hart werden, wo dann der Fußball plötzlich gar keine Rolle mehr spielen. Da bin ich überzeugt.
Wäre natürlich für die Opern dann im ersten Schritt, wenn ich da mal persönlich sein darf. Aber auch zwischen den verschiedenen Kulturinstitutionen wird es ja wahrscheinlich Verteilungskämpfe geben.
So ist es richtig. Aber sagen Sie das mal den ganzen Clubs, die hier für eine Marke in Berlin gesorgt haben, für sehr viel Tourismus, für ein neues Bild der Stadt, ob die man jetzt alle zugehen können und alle Opern werden noch am Leben gehalten oder Theater, das ist eine sehr schwierige Entscheidung, die vor den Wahlen wahrscheinlich nicht zu fällen sein wird. Vielleicht ist es danach zu spät.
Haben Sie schon einen ersten Theaterbesuch mit sozusagen aus gedünnten Reihen hinter sich? Wie haben Sie es empfunden?
Ja, komisch natürlich erstmal. Also man gewöhnt sich ja an erstaunlich vieles, haben wir gelernt, oder in den letzten 6 Monaten, was man nicht gedacht hätte davor. So ging es mir auch im Theater. Irritierend war der Moment, wo man dann nach 2 Stunden rauskommt und man ist in Berlin-Mitte und es wird gefeiert, als gäbe es keinen Morgen an ganz vielen Tischen. Man denkt, okay, das hat man jetzt also gemacht mit 120 Plätzen statt 800 und alles andere feiert. Und ich war jetzt privilegiert und hatte den Platz, 700 andere nicht. Da fängt man schon an zu vergleichen, klar.
Tobi Müller ist jetzt sozusagen dabei, das Studio zu verlassen. Was machen Sie heute Nachmittag?
Ich fahre am letzten Sommertag noch an den Tegeler See mit der Ringbahn.
Das ist schön. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß beim Schwimmen und wir sehen uns bestimmt hier wieder.
Danke, gleichfalls.